Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Dennis Lewandowski und wir schauen heute auf den letzten Tripleheader der Saison, denn dieser beginnt jetzt mit dem Grand Prix von Las Vegas. Wir schauen einmal zurück auf die News der Vergangenheit und wir schauen voran zum Grand Prix von Las Vegas. Und das mache ich nicht alleine, denn heute mein Co-Moderator, der Mann, der am Wochenende in Las Vegas Kai Ebel so aussehen lassen wird, als ob er nur eine Schuluniform trägt. Meine Damen und Herren, Kevin Scheuren.
Ach, okay. Ist jetzt schon, wir können den Podcast schon beenden, besser wird's nicht mehr. Hallo.
Hallo Kevin.
Hi.
Ja, es ist viel passiert in der vergangenen Woche. Wir haben einige News, die würde ich gerne im ersten Take aufarbeiten. Und beginnen wir mal mit der so ziemlich größten, wie ich finde, nämlich Nils Wittig tritt als Rennleiter zurück. Der Mann, der 2022 das Amt von Michael Masi übernommen hat, wird nicht mehr der Rennleiter der Formel 1 sein. Für ihn übernimmt der Portugiese Rui Marquez. Bis zuletzt Rennleiter in der Formel 2 und Formel 3. Der hat eine, wie ich finde, sehr anschauliche Vita, vom Streckenposten hin zum Kontrolleur. Als Steward war stellvertretender Rennleiter in der WTCC, hat mit Eduardo Freitas, der ja auch aus der Formel 1 bekannt ist, zusammen das 24-Stunden-Rennen von Le Mans geleitet. Und wie gesagt, zuletzt Formel 2 und Formel 3 Rennleiter. Jetzt in der Formel 1, Kevin, was ich sehr interessant finde, es sind ja auch Berichte aufgetreten, unter anderem das Motorsportmagazin sagte, dass Nils Wittig angedeutet hat, er ist nicht ganz freiwillig zurückgetreten. Es gab ja auch in den letzten Wochen sehr viel Konfrontation zwischen Fahrer und FIA und es scheint mir so, als ob Nils Wittig da wirklich so ein bisschen zwischen die Fronten geraten ist. Wie würdest du das einordnen und was sind auch vielleicht deine Informationen dazu, wieso es wirklich jetzt so vonstatten gegangen ist, drei Rennen vor Schluss?
Also erstmal die wichtigste Information ist, die FIA äußert sich nicht. Also wir haben von motorsporttotal.com angefragt, mehrere Anfragen gestellt, aber es gibt kein Statement. Das bedeutet für mich in der Schlussfolgerung, dass an den Informationen, die das Motorsportmagazin Christian Mehnert von Nils Wittig selber bekommen hat, definitiv was dran sein muss. Dass er, also warum sollte er drei Rennen vor Schluss freiwillig seinen Posten räumen? Das ergibt einfach keinen Sinn für mich. Natürlich könnte man sagen, er hat die Schnauze voll, weil er hat in Austin, vor allem in Brasilien, echt viel abbekommen. Viel Kritik von den Teams, von den Fahrern, von der Presse. Aber Nils Wittig, wenn ich ihn mal so auch persönlich gesehen habe, ich habe nie mit ihm gesprochen, leider, hat sich einfach nie ergeben. Aber wenn ich ihn gesehen habe, er wirkt immer sehr geradlinig, er wirkt immer sehr fokussiert und ja, auch nahbar, ne? Also das sehen viele kritisch, dass er auch mit Pressevertretern gesprochen hat, aber im Gegenteil, ich finde es eigentlich gut, weil das eine gewisse Transparenz gibt und weil das eben auch ja normal ist im Grunde genommen. Also keiner schottet sich da ab und manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber Nils Wittig konnte man zumindest, wenn man ja ein bisschen öfter da war und so und der einen auch so ein bisschen einschätzen konnte, definitiv auch ansprechen. Und diese Nachricht hat mich dann schon so überrascht, weil nach der Kritik, die er einstecken musste, die meiner Meinung nach auch berechtigt war, also in der Tat fand ich die Vergabe von VSC, roten Flaggen, gelben Flaggen, gerade in Brasilien so ein bisschen wischiwaschi, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber das ist halt manchmal so eine Abwägungssache, ne? Und da hat der Formel-1-Rennleiter einfach einen super undankbaren Job. Aber da sich Red Bull an der einen Stelle beschwert hat, dann beschweren sich an der anderen Stelle. Und dann gibt es ja noch dieses Gerücht, dass Liberty Media sich eingemischt haben soll, dass man da auf die FIA angearbeitet hat, dass man Nils Wittig als Rennleiter von seinem Posten entbindet, was ja auch grundsätzlich dementiert wurde. Also das wurde tatsächlich dementiert, dass es da irgendwelche Einflussnahme gab. Ist das Timing einfach ja sehr, sehr, sehr konfus, sagen wir mal so. Sehr, sehr konfus. Und ich glaube persönlich, dass es noch nicht vorbei ist. Also ich glaube, da werden sich zwei Parteien nochmal vor Gericht wiedersehen, weil ich nicht denke, dass Nils Wittig das einfach so mit sich machen lässt. Und ich finde es auch nicht gut, muss ich ehrlich sagen, weil da macht man eine Saison einfach fertig und dann kann man sich immer noch zusammensetzen und sagen, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns jetzt hier voneinander trennen, als das jetzt drei Rennen vor Schluss zu machen. Gut, die Formel 1 Weltmeisterschaft ist grundsätzlich durch, also zumindest die Fahrerweltmeisterschaft. Bei den Konstrukteuren bleibt es ein bisschen spannend noch. Aber es ist jetzt wieder eine andere Linie, drei Rennen vor Schluss. Es ist, also ich möchte Rui Marquez da auch nicht zu nahe treten oder so. Und ich denke auch, der hat sich da hochgearbeitet, wie du schon gesagt hast. Aber ich hätte es lieber gehabt, wenn man sagt, okay, komm, wir machen das noch bis Ende des Jahres, Kritik hin oder her, dann machen wir eine ehrliche Bestandsaufnahme und dann ziehen wir eventuell die Konsequenzen daraus. So wirkt es einfach wieder mal ein wenig dilettantisch und ja auch unwürdig, ja, für beide Seiten. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen und ich könnte mir vorstellen, dass Nils Wittig da auch nochmal rechtlichen Beistand sucht.
Wie würdest du denn jetzt diese 3 Jahre waren es ja jetzt fast von Nils Wittig einordnen? Er hat ja diesen Posten übernommen, als es wirklich ein sehr, sehr wildes Fahrwasser war. Wir erinnern uns Abu Dhabi 2021, Michael Masi, und hat, wie ich finde, ja doch eigentlich sehr lange auch wirklich Ruhe in diesen Kessel, in diesen wirklichen Dampfkessel bekommen. Eigentlich eine Entwicklung, die ich sehr, sehr positiv fand, genommen für die Formel 1. Jetzt klar, mit Austin, mit Brasilien, das wirkte zu Teilen unglücklich. Man hat aber auch, wie ich finde, gemerkt, man hat sich aber auch wirklich dazu breitschlagen lassen, auch aus den Fehlern zu lernen und hat wirklich Sachen, die man vielleicht in Austin zum Beispiel falsch gemacht hat, dann in Brasilien schon ganz anders umgesetzt in den nächsten Rennen. In Brasilien kam natürlich dann wirklich Chaos dazu, aber am Ende fand ich persönlich die Amtszeit von Nils Wittig jetzt gar nicht so schlecht, dass man diesen Schritt jetzt gehen muss. Wie würdest du das einordnen? Wie siehst du das?
Also ich glaube, wir müssen immer wieder, und das ist auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer da draußen, differenzieren, was ist der Rennleiter und was macht der Rennleiter und was sind die Stewards und was machen die Stewards? Also so diese Strafenvergabe und so das, was wir in Austin gesehen haben, das ist halt Stewards-Sache. Ja, also das sind diese 4 eingesetzten Stewards, die, ja, also der Rennleiter gibt quasi eine Notiz im Grunde genommen an die Stewards, da guckt euch das mal an und ihr entscheidet dann, was gemacht wird. So, das ist das eine. Was der Rennleiter aber macht, ist natürlich sowas wie die Vergabe von gelben Flaggen, von Doppelgelb, von Safety Car, Virtual Safety Car, Rot, Neustart, also im Grunde genommen die Rennfreigabe und all das, was dazu gehört. Ja, und es ist einfach ein undankbarer Job. Ich glaube, Michael Masi hat das am schmerzhaftesten erleben müssen, hat natürlich auch ein schweres Erbe gehabt mit Charlie Whiting, der ja irgendwie gefühlt für die meisten der gottgegebene Rennleiter ist, obwohl wir auch da einfach weniger gehört haben. Ja, also es ist jetzt nicht so, die paar Male, wenn wir dann was gesehen haben, so Drivers Briefings, hat man ja relativ schnell auch wieder abgestellt, weil man einfach gemerkt hat, okay, da sieht der Rennleiter jetzt auch nicht immer so glücklich aus, ja. Unabhängig davon, dass die Fahrer das auch nicht wollten, dass da beim Drivers Briefing Kameras sind. Und Nils Wittig hat das dann übernommen nach einer Situation, die ja auch kurios war, nämlich in der Verbindung mit Eduardo Freitasch, der nach dem Grand Prix von Suzuka vor einigen Jahren, als es da auch sehr, sehr, sehr kritische Momente gab, gesagt hat, nee, auf den Mist habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr, wo man da auch eher, glaube ich, davon ausgehen kann, dass die FIA gesagt hat, okay, du machst jetzt nur noch WEC, es reicht dann auch. Ja, und dann wurde es Nils Wittig komplett und woran misst man jetzt einen Rennleiter? Also der Rennleiter ist halt auch nur eine Position von vielen im Rahmen eines solchen Formel-1-Wochenendes und du kannst als Rennleiter ja auch nur alles falsch machen. Gibst du zu früh die gelbe Flagge, meckern die Leute. Gibst du sie zu spät, meckern die Leute. Machst du VSC da, meckern die Leute. Wollen die Leute Safety Car hier, meckern die Leute. Es ist einfach ein Posten, der gerade in dieser hochmodernen Formel 1 mit Social Media, mit dem Druck, mit Netflix, mit allem, ein Posten ist, den, glaube ich, die wenigsten noch machen wollen, weil es einfach nervt, weil es einfach richtig, richtig nervt. Du kriegst nur Scheiße zu fressen, egal was du machst. Und ich weiß es nicht, ob Nils Wittig nicht eh gesagt hätte nach der Saison, komm, das muss ich mir hier nicht geben. Das wissen wir alle nicht, das werden wir vielleicht mal irgendwann erfahren. Also seine Amtszeit würde ich jetzt, wie bewertet man das? Es gibt ja kein Zeugnis dafür. So. Ja, war ein guter Rennleiter. Also meiner Meinung nach ein guter Rennleiter. Klar, man kann nicht immer alles richtig entscheiden, aber wir sind auch nur Menschen. Ja, aber hat jetzt nichts kolossal falsch gemacht, wo ich sage so, boah, dafür muss er vor die Tür gesetzt werden, so wie Michael Masi halt Abu Dhabi 21 verschoben hat. Und Eduardo Freitasch in Suzuka die Situation komplett falsch eingeschätzt hat und Pierre Gasly mit Hot Speed an einem Bagger vorbeifährt. Also Ja, ich denke, man hätte mit Wittig auch weitermachen können, aber wenn der Druck zu groß wird, also wo auch immer der Druck herkam, wenn er ungemütlich war, wenn er sich auch kritisch geäußert hat, vielleicht intern, das wissen wir alles nicht, dass die FIA dann ihn vor die Tür setzt. Ja, es ist echt eine kuriose Situation, weil wir eben so wenig wissen. Und ich bin gespannt, ob wir da in Las Vegas noch ein bisschen mehr in Erfahrung bringen können.
Ja, das bleibt abzuwarten. Mehr dazu werden wir dann ja vielleicht nach Las Vegas besprechen können. Es gibt auch noch weitere News aus Silverstone. Das Aston Martin F1-Team hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Dan Fellows, der technische Direktor, wird nicht mehr weiter Teil des Formel-1-Teams sein. Laut dieser Pressemitteilung verbleibt er allerdings im Unternehmen, sprich bleibt erstmal bei Aston Martin. Dan Fellows. Ja, ich fand erstmal seine Aussage dazu sehr spannend, auch noch sehr kämpferisch. Und zwar hat er, was ich sehr spannend fand, gesagt, dass er es als Privileg befand, das Aston Martin-Team auf ihrem Weg zum Rennsieger und WM-Sieger zu werden, anzuleiten. Also ist da noch sehr, sehr offensiv, was die weitere Entwicklung von Aston Martin angeht. Und sagt auch abschließend, ich freue mich aber über die künftigen Erfolge des Teams, denn ich bin sicher, die kommen schon bald. Ja, Dan Fellows, der hat im Jahr 2021 den Deal eingefädelt, zu Aston Martin zu gehen, hat dort 2022 die Arbeit aufgenommen. Wie ich finde, 2023 im Folgejahr dann ein wirklich gutes Auto gebaut, WM-Vierter geworden, Podestplätze eingefahren. Es gab aber auch immer schon so ein bisschen Gemurre, sage ich mal, im Hintergrund zum Thema Kopie. Er ist ja ein Zögling von Adrian Newey. Einer der Gründe, warum er wahrscheinlich bei Red Bull damals gegangen ist, ist, dass er eben aus dessen Schatten treten wollte. Das 2023er Auto war ja auch sehr nah an dem 2022er Red Bull gebaut. Da hat man sich ja damals schon so ein bisschen dran gerieben. Ja, und jetzt hat Stefan Ehlen einen interessanten Artikel veröffentlicht auf Formel1.de und motorsporttotal.com. Und zwar stellt er die These auf, dass der Neuzugang Adrian Newey, der jetzt ja Aston Martin ab nächstes Jahr betreut, einer der Gründe sein könnte, dass Dan Fellows eben jetzt nicht mehr der technische Direktor des Teams ist. Kevin, was sind da deine Infos und wie würdest du das einordnen? Glaubst du, dass dieser Faktor Adrian Newey oder vielleicht auch dieser Misserfolg, der aktuell anhält im Team, dass das einer der Punkte ist, warum man sich so entschieden hat?
Ich glaube, der Misserfolg ist es nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich Adrian Newey ist, der sich ein Team zusammenstellen möchte, worauf er Lust hat, in seiner Arbeit dann tagtäglich mit dabei zu sein. Und ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt hast du ja selber schon angesprochen, Dan Fellows hat sich von Red Bull getrennt, um aus dem Schatten von Adrian Newey zu kommen. Und was würde passieren, wenn Adrian Newey wieder zurückkommt in seinen Arbeitsbereich? Er wäre wieder im Schatten. Und dass man da eine Möglichkeit findet, wir wissen ja auch nicht, wie die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Dan Fellows und Adrian Newey ist, dass man eine freundschaftliche Art und Weise findet, ihn hinaus zu komplimentieren. Und nichts anderes ist das ja. Ne? Also eine Umbesetzung innerhalb des Unternehmens bedeutet ja eigentlich nur, wir wollen dich nicht feuern, weil du machst schon gute Arbeit, aber die, mit denen du zusammenarbeiten sollst, entweder haben die keinen Bock auf dich oder wir schätzen das so ein, dass es keinen Sinn ergibt, dass du mit denen zusammenarbeitest. Und man darf ja nicht vergessen, dass Aston Martin letztes Jahr einen Erfolg hatte, der so gar nicht geplant war. Ne? Das wurde ja auch immer wieder gesagt, dass man ein Jahr vor dem Plan ist, dass man Podien und sowas gar nicht einberechnet hat. Und man hat auch einfach das Glück gehabt, glaube ich, dass man da eine Kopie hingestellt hat, die funktioniert hat, weil so einfach ist es ja dann doch nicht in der Formel 1, aber da kam halt vieles zusammen. Und jetzt natürlich diesen Misserfolg auf Dan Fellows zu reduzieren, ich glaube, das wäre zu einfach. Da gibt es einfach viele, viele Punkte bei Aston Martin, die da mit reinspielen, der Umzug in die neue Fabrik. Dann auch natürlich irgendwo personelle Umbrüche, ja, also da wird ja sehr viel gemacht auch im Hintergrund. Lawrence Stroll baut ja unglaublich viel um und stellt dieses Unternehmen zukunftsträchtig positiv auf, also hoffentlich für Aston Martin. Ja, und dass dann auch mal ein führender Mann wie Dan Fellows quasi versetzt wird und dann halt Adrian Newey seine Leute mitnehmen kann, mit denen er zusammenarbeiten möchte tagtäglich, kann man irgendwo auch nachvollziehen. Also ich glaube, die Theorie von Stefan ist da schon sehr gut und ich glaube, kommt auch sehr nah dran an die Realität. Denn am Ende des Tages muss Adrian Newey Bock haben, dort zu arbeiten. Und das hat er eher, wenn er mit Personal zusammenarbeitet, auf das er wirklich Lust hat und mit dem er denkt, dass das vorangehen kann. Und da wird man dann abwarten müssen, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Aber es ist ja nie nur eine Person. Ja, also da kommt ja immer sehr viel zusammen. Und von daher warten wir da einfach mal ab. Und ich glaube, Aston Martin ja, habe ich ja schon oft genug gesagt, geht ein hohes Risiko ein mit Adrian Newey meiner Meinung nach. So gut wie er ist, so riskant ist es meiner Meinung nach auch, da nur auf ihn zu setzen und sehr viele jüngere Leute dann auch auszuboten oder gar nicht erst in Betracht zu ziehen. Also ja, so sehr wie dieses Team Weltmeister werden möchte, so wenig sehe ich es aktuell noch.
Glaubst du denn, Fellows, dass wir ihn relativ zeitnah vielleicht auch wieder in der Formel 1 in einem anderen Team sehen? Es ist ja erstmal jetzt davon gesprochen, dass er im Unternehmen bleibt. Aston Martin wird ja jetzt auch einen Langstreckeneinsatz planen, wäre natürlich auch ein Betätigungsfeld. Aber natürlich ist so eine Personalie wie Dan Fellows, gerade für die Teams, die sich was aufbauen wollen, die jetzt auch nach vorne rücken wollen, doch eigentlich eine interessante Geschichte, oder?
Ja, aber ist er das wirklich? Also da kommen wir dann wieder zu deinem Punkt, dass der Misserfolg natürlich jetzt vielleicht ihm nicht in die Karten spielt. Das ist dasselbe wie mit Pierre Vacher bei Red Bull, ja, also hat Pierre Vacher das Auto jetzt in die positive Richtung weiterentwickelt? Ich glaube, da kann man eher sagen, nein. Und ist es bei Dan Fellows dann vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung das Gleiche, auch wenn wir da natürlich nochmal anders drauf gucken? Also dadurch, dass er im Unternehmen bleibt, stellt sich die Frage aktuell gar nicht, finde ich. Also wenn er das gewollt hätte, dann hätte man sicherlich eine Lösung gefunden, wo man ihn dann halt in Gardening Leave schickt und dann mal gucken, was passiert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Lawrence Strolls Argumente, auch wenn sie monetär sind, und sagt, okay, dann machen wir hier mit dir Langstrecke, wenn du da Bock drauf hast. Dann bist du ein bisschen getrennter von Adrian Newey, der sich halt mehr auf die Formel 1 konzentriert. Also ist eigentlich die beste Lösung, ne? Weil so behältst du den im Unternehmen. Wenn er da Bock drauf hat, dann wird er das machen. Deswegen, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Dan Fellows irgendwo anders in der Formel 1 auftaucht, nein.
Okay. Dann gab es eine weitere News unter der Woche. Alpine hat, ich sag mal, medial Eulen nach Athen getragen und hat jetzt das bekannt gegeben, was ja eigentlich ein offenes Geheimnis war. Man wird ab 2026 mit Mercedes-Motoren und auch mit einem Mercedes-Getriebe an den Start gehen. Damit endet, wie ich finde, eine große Ära, die Ära von Renault als Motorkonstrukteur. Ich habe mal kurz zusammengefasst. Wir reden da tatsächlich von 12 Konstrukteurs-WM-Titeln, 11 Fahrer-WM-Titeln und 169 Siegen. Fahrer wie Ayrton Senna, der 1985 mit einem Renault-Motor seinen Debütsieg gefeiert hat. Leute wie Nigel Mansell, Alain Prost, Michael Schumacher, die Fernando Alonso natürlich, die damit Weltmeisterschaften eingefahren haben. Also ein großes Kapitel geht zu Ende. Wir haben ja schon in den letzten Wochen viel drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt auch nicht viel Neues darüber jetzt zu besprechen. Ganz kurz noch, Kevin, wie ordnest du jetzt final wirklich diesen endgültigen Cut ein und diesen Weggang von Renault aus der Formel 1?
Ja, positiv erstmal, ne? Weil jetzt hat die Hängepartie ein Ende. Jeder weiß jetzt Bescheid. Und ich glaube persönlich, dass es auch nur der erste Streich ist. Ich glaube auch, dass die Marke Alpine aus der Formel 1 vielleicht sogar verschwinden könnte. Da gibt es ja auch mehrere Gerüchte, die besagen, dass vielleicht Hightech ab 2026 auf dem Auto stehen kann, weil wie viel Sinn ergibt das? Ne? Also soll das Team dann BWT, Alpine, Mercedes-Benz, EQ-Tech heißen? Also irgendwie werde ich mit dem Gedanken nicht warm und meiner Meinung nach wurde Flavio Briatore auch geholt, um die Braut so hübsch zu machen, wie es nur geht, um sie teuer zu verkaufen. Es ist natürlich aus Renault-Sicht ein absolut beschämendes Ende. Ich glaube, anders kann man das gar nicht bezeichnen, auch für die Mitarbeitenden dort vor Ort in Viry-Châtillon. Aber es ist einfach Teil der Gesamtentwicklung im Formel-1-Projekt. Es waren immer nur so kleine Highlights, die man gesetzt hat. Dann hatte man wieder große Hoffnung, dass sie jetzt tatsächlich wieder angreifen und am Ende wurde man wieder bitter enttäuscht. Und dann ist es halt eine wirtschaftliche Entscheidung. Ich glaube, viele Automobilhersteller befinden sich aktuell in einer Situation, wo sie überlegen müssen, wie viel Geld können wir investieren, während unsere Absätze schrumpfen, während wir jetzt nicht unbedingt den Markenkern, der promoted werden soll, in die Richtung promoten, in der wir es wollen. Weil ich sag mal so, die Leistung von Alpine in der Formel 1 bis auf jetzt das Doppelpodium in Brasilien, ich weiß nicht, ob es jemanden hervorholt, der einen Alpine A110S kaufen möchte, wenn er die Kohle denn hat. Man hat die Marke Renault ja eh schon sehr bewusst nach hinten gezogen. Vielleicht auch, weil man gemerkt hat, vielleicht promoten wir das besser nicht mit Renault. Es ist schade. Also ich weiß ja auch, wie sehr du dran hängst und wie viele andere Fans auch dran hängen und wie viele Fans mit Renault verbinden. Und auch wenn Luca de Meo sagt, 2030, ja, das Türchen ist offen. Ich glaube das nicht. Ich Ich denke einfach, es ist jetzt die Zeit gekommen, wo man sich von Renault in der Formel 1 verabschieden muss. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass die Marke Alpine nicht mehr allzu lange in der Formel 1 sein wird. Es tut mir echt leid für die Mitarbeitenden, für die vielen Fans, aber die Erinnerungen bleiben ja. Ja, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass da ein komplett neues Kapitel aufgeschlagen wird, weil so wie es jetzt lief die letzten Jahre, auch mit den ständigen Führungswechseln, mit den ständigen Querelen, mit Fahrern, die nicht zusammenarbeiten konnten, ich glaube, es ist Zeit. Es ist Zeit, sich da auch zu lösen und vielleicht alles nochmal ein bisschen neu aufzubauen. Ne, sag niemals nie, vielleicht kommen sie tatsächlich 2030 wieder zurück. Aber ich glaube, für den Moment und für die mittelfristige Zukunft sagen wir Adieu, Renault.
Das sagen wir definitiv. Ab 2026, wie gesagt, Renault nicht mehr Teil der Formel 1.
Und übrigens, ne, sollte das, also es ist klug, sich Mercedes anzuschließen, meiner Meinung nach. Also wenn wir uns daran zurückerinnern, wie gut Mercedes war bei der letzten Motoren-Novelle und was man so hört, obwohl das immer, ne, muss man immer mit Vorsicht genießen, ist Mercedes schon wieder gut dabei. Und wenn es denn so ist, dass man auch komplett in dem Konstrukt bleibt, also am Ende BWT, Alpine, E-Tech, Mercedes-Benz Q, E-Tech heißen wird, dann kann das erfolgreich sein. Ja, das sage ich jetzt mal auch so, weil es ist eine gute Wette, sich auf Mercedes zu verlassen, was Motoren angeht. Und also ist das wahrscheinlich der bestmögliche Deal gewesen, den Flavio Briatore da einstielen konnte. Also das kann auch in die richtig positive Richtung gehen, sodass man halt sagen kann, okay, so wie es damals auch mal war, als man eine Zeit lang Lotus war und plötzlich sehr erfolgreich war, dass das auch wieder reaktiviert werden kann. Also auch da, ne, sag niemals nie, vielleicht ist es sogar zum Vorteil von Alpine am Ende.
Ja.
Also muss ja. Vielleicht geht ja gar nicht mehr.
Ja, die Hoffnung bleibt, dass ich zumindest noch ein paar Erfolge feiern kann, bevor ich dann die blau-pinken Sachen gegen, ich glaube, rot und schwarz sind ja die Farben von Hightech.
Das sind gute Farben, rot und schwarz, da machen wir nichts falsch mit.
Ja, das sind die Starting-Grid-Farben, ne?
Ja.
Also, vielleicht können wir ja einen Sponsorplatz auf dem Autobahn finden.
So viel Geld habe ich dann auch nicht, sorry.
Kevin, noch hast du das Geld nicht.
Ja.
Du hast in Las Vegas die Möglichkeit, im Casino dieses Sponsoring für uns zur Wahrheit zu machen.
Ja, okay, alles klar, ich gebe mein Bestes.
So, dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Mehr oder weniger war es dann eine Randnotiz, weil das Thema ja eigentlich schon, ich sag mal, schon abgeschlossen war und da schon feststand, dass da nichts dran zu rütteln ist, beziehungsweise Red Bull da kein Ärger droht. Und zwar hat die FIA nun die BIP-Affäre endgültig beendet. Das war ja dieses Device, wo Red Bull vorgeworfen wurde, dass man zwischen den Sessions oder beziehungsweise während des der Parkvermehrsperre dort noch Sachen ändern könnte am Setup. Man hat sich das Ganze wohl nochmal bei Red Bull angeguckt und dann festgestellt, nein, das ist wirklich so, wie Red Bull das auch kommuniziert hat. Zudem hat die FIA auch nochmal geprüft, es gab ja auch Vorwürfe, dass man in Brasilien mit Wasser in den Reifen gearbeitet hat, um da ein bisschen was zu ändern und die Reifen da vom Erhitzen zu schützen. FIA hat das ganze Buch jetzt zugeschlagen. Glaubst du, das bleibt zu oder denkst du, da werden wir nochmal irgendwann was von hören oder es wird nochmal irgendwie Thema werden oder ist das jetzt auch für die Teams, vor allem voran McLaren, die da ja sehr aktiv mitgewirkt haben, jetzt wirklich abgeschlossen?
Das ist abgeschlossen, denke ich.
Okay, ich denke...
mehr kann man dazu nicht sagen.
Nee, wirklich. Also, wie gesagt, das Thema war ja schon de facto eigentlich geregelt, ne?
Ja.
Dann würde ich zum letzten Punkt kommen. Wir haben in der letzten Woche ja nach dem Brasilienrennen auch viel darüber gesprochen, wie Rookies Lehrgeld gezahlt haben und ein Name, der natürlich immer wieder fiel, ist Franco Colapinto. Hintergrund: Franco Colapinto ist ja der einzige Rookie, der diese Saison fährt, der für nächstes Jahr noch kein Cockpit hat. Und wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen, über die Für und Wider zu einem theoretischen Wechsel in den Red Bull-Kosmos. Jetzt haben sich unter der Woche immer mehr Medienberichte auch eingefunden, die dieses Thema heiß machen. Unter anderem Ralf Schumacher, der sich für seine Person sehr sicher ist, dass Franco Colapinto da in den Red Bull-Kosmos wechseln wird. Und meine Frage ist, Kevin, von letzte Woche zu dieser Woche, hat sich da für dich auch noch irgendwas Neues ergeben, was das Ganze festigt? Oder ist das auch ein Thema, wo wir einfach die Zeit arbeiten lassen müssen?
Ich glaube, wir müssen die Zeit arbeiten lassen und es hat sich was gefestigt, weil Klar ist, dass das Interesse von Red Bull an Franco Colapinto extrem groß ist, auch an das, was Franco Colapinto über Sponsoren mitbringt, sehr groß ist, weil Telmex scheidet aus, also der größte Einzelsponsor neben Oracle, würde ich mal sagen, den man im Unternehmen hat, steigt aus. Das ist ja Carlos Slim, der Checo Perez ja auch unterstützt, das hatten wir auch schon besprochen. Und Franco Colapinto bringt natürlich sehr viel Attraktivität mit für Sponsoren aus Latein- und Südamerika. Und deswegen ist das Paket schon sehr, sehr interessant. Christian Horner ist da auch unglaublich hinterher, weil der sieht natürlich die Dollarzeichen schon in den Augen, ja, mit Franco Colapinto und hat einen guten Fahrer dann. Obwohl man auch nach wie vor vorsichtig sein muss. Ja, also wer sagt denn, dass er bei den Racing Bulls super funktioniert? Ich denke, man sollte Abstand davon nehmen, dass er direkt neben Max Verstappen im Red Bull sitzt. Also damit würde man ihm gar keinen Gefallen tun, meiner Meinung nach. Sondern da Liam Lawson reinzusetzen. Und wenn man natürlich von den eigenen Junioren nicht überzeugt ist, von Isaac Hadjar zum Beispiel oder Ayumu Iwasa, dann ist natürlich Franco Colapinto eine veritable Option für die Racing Bulls, ihn da in den Kader zu holen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen. Und die Frage ist, wie viel ist man bereit zu zahlen an Williams? Ich denke, Williams wird den Preis so hoch drehen wie möglich. Ralf ist da gut vernetzt, also der hat auch seine guten Kontakte. Ich werde auch in Las Vegas nochmal da hinterhergehen an das Thema, weil es mich auch wirklich sehr interessiert. Auch in Bezug immer natürlich auf das komplette Junior-Programm. Also da unterhalte ich mich mit Dr. Helmut Marko auch immer extrem gerne drüber, wie da aktuell der Stand ist. Und ich bin gespannt. Also es wird erst nach Abu Dhabi entschieden. Das ist klar, weil man natürlich auch Tsunoda noch im Red Bull testen möchte, weil man ja die Möglichkeit nutzen möchte, auch im Young Drivers Test natürlich nochmal einen Isaac Hadjar oder Ayumu Iwasa oder wer auch immer den fahren wird zu sehen. Und dann hat Franco Colapinto entweder Glück, ja, und fährt nächstes Jahr doch Formel 1 oder Pech, weil man dann sagt, ja, na, die, was weiß ich, auch immer für Millionen, die zahlen wir jetzt nicht, wo wir die wahrscheinlich durch Sponsorengelder wieder reinholen würden, sondern wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Junioren und gehen den Hype jetzt so nicht mit. Also das ist wirklich eine Abwägung zwischen Hype und wirtschaftlichen Aspekten versus dem, was man aus dem eigenen Junior-Kader rausholen möchte. Aber die Chancen, dass Franco Colapinto in den Red Bull-Kader wechselt, halte ich für sehr hoch.
Ja, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und besonders spannend eben, dass du jetzt am Wochenende in Las Vegas bist und da zu dem Thema auch neue Informationen dann ranbringen kannst. Damit würde ich das Kapitel der News jetzt schließen und wir schauen im nächsten Take dann voraus auf den Grand Prix von Las Vegas. Alles, was ihr tun müsst, um das zu hören, ist dran zu bleiben bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen jetzt voraus auf den Grand Prix von Las Vegas. Der Formel-1-eigene Grand Prix steht an und macht auch den Auftakt für den letzten Tripleheader der Saison. Und ich habe dieses Kapitel so ein bisschen unter die Fahne geschrieben, Tripleheader again. Und in bester Anlehnung an Sebastian Vettel, mein Gott, muss das sein. Wir haben jetzt wieder einen Tripleheader, Kevin. Wir haben auch wieder in Katar noch ein Sprintrennen. Und wir haben jetzt den unglücklichen Faktor auf der einen Seite, dass die WM so gut wie entschieden ist. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ein Punkt, wie würden wir damit umgehen mit diesem Tripleheader, wenn wir jetzt noch einen wirklich spannenden WM-Kampf hätten. Ich würde beginnen jetzt, weil ich einmal gerne die Sicht von mir als Fan darstellen würde und dann gleich deine Sicht auch als jemand, der medienschaffend ist, zu diesem Thema Tripleheader. Wir haben jetzt einige Tripleheader oder zwei Tripleheader hintereinander gehabt. Ich habe bei uns im Discord auch eine Umfrage gemacht bei den Leuten, um zwar einfach mal zu fragen, wie motiviert seid ihr noch zum Thema Formel 1 jetzt am Ende der Saison? Nochmal ein Tripleheader, wie gesagt, nochmal ein Sprint. Und tatsächlich waren 76% der Leute haben gesagt, ja, es geht noch. Also es war nicht die super Euphorie, die da ist, was sicher auch dem WM-Kampf begründet ist, aber es geht noch. Ich aktuell bin auch an dem Punkt, wo ich sage, ja, den Tripleheader, den kann ich mir noch gefallen lassen, weil ich auch die Intention dahinter verstehe, dass wenn wir jetzt einen WM-Kampf hätten, das natürlich wirklich eine super spannende Sache wäre. 3 Wochen hintereinander Action, 3 Wochen hintereinander WM-Kampf. Allerdings muss man auch sagen, es war ja bei der Planung für diese Saison vielleicht auch abzusehen, dass Max Verstappen das eben relativ früh eintüten würde. Es war ja eigentlich mehr oder weniger eine Überraschung, dass Lando Norris uns da noch einen WM-Kampf, ein WM-Kämpfchen spendiert hat und das Ganze natürlich noch ein bisschen in die Länge gezogen hat. Allerdings, so ein Tripleheader ist natürlich hart. Und in Verbindung mit dem Sprint ist es dann doch wieder recht viel Formel 1, was in den nächsten 3 Wochen auf uns einprasselt. Die Saison geht auch lang. Wir gehen mittlerweile ja schon weit in den Dezember rein. Wir haben auch Rennen auf Strecken, ja, die natürlich jetzt auch unter den Fans, ich nenne da mal jetzt Katar speziell, auch einen gespaltenen Ruf haben. Wir haben mit Las Vegas natürlich ein Riesen-Event und da werden wir auch später drüber sprechen, Kevin. Allerdings natürlich auch da ein Stadtkurs und das bringt mich dann zum Thema Medienschaffende, denn wir haben ja bei unserer Ausgabe Formel 1 durch die Linse von Tobi Bannerfeld gehört, dass gerade diese Stadtkurse für die Broadcaster, die das Ganze ausstrahlen, auch immer ein sehr, sehr großes Ding ist, was den Aufbau angeht, was die Organisation angeht und dann auch die Reisen eben, wenn du so einen Tripleheader hast, Back-to-Back in weitere Länder zu reisen und das auch schon viel macht. Jetzt machst du ja auch auf Formel1.de die Livestreams mit Christian Nimmervoll. Bei solchen Rennern auch zu Zeiten, die ja wirklich ja jenseits von Gut und Böse sind. Und da würde mich dann sehr interessieren, Kevin, wie hast du erstmal den letzten Tripleheader erlebt, der ja von den Zeiten her schon sehr, sehr hart war? Und wie blickst du jetzt voraus auf den nächsten, gerade mit dem Hintergrund, und da sprechen wir am Ende der Sendung nochmal ganz gezielt drüber, dass du ja auch dorthin reisen wirst und das Ganze vor Ort, ja, auch von vor Ort berichten wirst.
Also noch viel schlimmer ist es ja für die, die dann von Las Vegas nach Katar fliehen. Also das ist ja auch eine Route aus der Hölle. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Also der letzte Tripleheader, gerade dieser Americas Tripleheader, der nimmt mich immer richtig mit. Weil das sind tatsächlich Uhrzeiten, die extrem schwer sind für mich, weil ich nicht in der Lage bin, aufgrund meiner selbstständigen Tätigkeit, also ich bin ja nicht fest angestellt bei Formel1.de, sondern selbstständig und habe auch noch andere Auftraggeber, die ich auch am Wochenende bedienen muss, dass ich mich quasi wie Christian auf die Zeitzone umstelle und da natürlich dann fitter bin. Das heißt, ich bleibe lange wach, ich muss relativ früh aufstehen und trotzdem noch für andere Leute was machen. Und das geht dann schon an die Substanz. Aber das ist natürlich mein Problem. Für die Kollegen, die vor Ort sind, für Tobi, der jetzt auch schon, sehe ich gerade, wir nehmen hier am Sonntagvormittag auf, der sich jetzt auf den Weg macht nach Las Vegas und dort aufbauen wird, den ich dann auch hoffentlich treffen werde dort vor Ort, da freue ich mich schon drauf. Und für alle anderen auch schreibenden Kollegen, die tatsächlich die komplette Route noch machen. Und es machen nicht mehr alle. Ne? Also man merkt auch da, dass einige sich da jetzt für entscheiden, dass man vielleicht Las Vegas auslässt, weil die eh keinen Bock auf diesen Event Grand Prix haben und dann eher Katar und Abu Dhabi nochmal machen, weil es dann auch relativ in der gleichen Nähe ist. Und auch wir in der Redaktion, wenn dann ist Christian im Urlaub in Austin, dann wird da nochmal jemand krank, Norman wird Papa, Gratulation an Norman auch an dieser Stelle, wir freuen uns wirklich sehr, dass das alles geklappt hat und dass es auch geklappt hat nach dem Tripleheader, das hat uns sehr gefreut. Aber wichtig ist, dass sein Sohn und seine Frau wohlauf sind, also Norman auch von uns hier, herzlichen Glückwunsch. Und trotzdessen muss das alles weitergehen und ein Tripleheader ist halt schon anstrengend, ist wirklich, wirklich anstrengend, auch für uns hier aus der Ferne, weil einfach super viel auf einen einprasselt und man super viel verarbeiten muss und das zu Uhrzeiten, die halt auch wirklich sehr, sehr undankbar sind. Und jetzt, dieser Tripleheader, der jetzt kommt, ich sag mal so, dadurch, dass ich vor Ort bin, ist es nochmal was anderes tatsächlich, also unabhängig von der Emotionalität, wenn man vor Ort ist, ist es immer was Besonderes, ist es auch... Also wir haben die 9 Stunden Zeitverschiebung nach Las Vegas und dann ist es ja nochmal Zeitverschiebung, weil das ja alles in Las Vegas auch nachts stattfindet, während das in Deutschland noch zu, ich glaube, ganz humanen Zeiten abläuft. Und also ist es schon anstrengend auch vor Ort in Las Vegas, weil wir da sehr spät in die Nacht reingehen. Gut, wir können dementsprechend am Tag auch ein bisschen länger schlafen, aber das machen wir ja nicht. Aber da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Also es ist schon für alle, die aktiv und oft dabei sind, eine extreme Belastung. Und ich finde, 24 Rennen sind eine Zumutung für alle Beteiligten, für die Mechaniker, für die Hostessen, für die aufbauenden Menschen, die abbauenden Menschen, für die Medienschaffenden Und am wenigsten eigentlich für die Fahrer, muss man ehrlicherweise sagen. Weil die haben es ja relativ gut. Die fliegen in ihren Privatjets durch die Gegend, kommen mittwochs an, ziehen montags wieder von dannen und dann geht es halt weiter für die. Spielen ein bisschen Paddel hier und machen ein bisschen da. Klar, ist auch anstrengend und am Ende kommt es ja auf die Fahrer auch an. Aber was meiner Meinung nach echt vergessen wird, und ich meine, gut, die Formel 1 tut alles dafür, dass Medienschaffende immer weniger Zugänge bekommen. Also irgendwann braucht man sie auch nicht mehr, weil sie alles über ihre eigenen Kanäle machen. Schön kontrolliert und bloß keine kontroversen Interviews und keine kontroversen Meinungen. Aber auch das ist wahrscheinlich wieder ein anderes Thema. Gerade zu Saisonende, ne? Wenn du dann nochmal jetzt diese 2 Wochen Pause hattest, die mir extrem gut getan haben, muss ich persönlich sagen, um einfach auch mal abzuschalten. Und jetzt hast du nochmal 3 Wochen bis zum zweiten Advent und dann ist ja schon quasi Weihnachten. Und dann sind das ein paar Wochen Pause, dann geht es dann schon Richtung Testfahrten, dann geht es in Richtung Launch-Event der Formel 1 in London am 18. Februar. Dann ist Test in Bahrain und dann ist schon bald Saisonstart in Melbourne. Also Es ist schon viel. Es ist sehr viel Content, es ist sehr viel zu tun, sehr viel zu machen. Und ich muss sagen, ich werde immer persönlich immer müder, so was das angeht, weil es einfach zu viel ist. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es, dass ich das machen darf. Ich liebe es, dass ich die Möglichkeit habe, vor Ort zu sein. Wirklich. Also ich würde es für nichts in der Welt eintauschen. Aber ich mache es auch nicht so oft. Ja? Ich würde gerne hin und wieder noch ein bisschen öfter reisen tatsächlich. Aber dadurch, dass ich freier Mitarbeiter bin, habe ich jetzt nicht so dieses Vorrecht darauf. Was ja auch vollkommen okay ist, weil ich denke, die festangestellten Kollegen sollten da bevorzugt werden und ich mache halt auch mehr Videokram, als die Kollegen halt schreiben. Aber 24 Rennen würde ich nicht sehen. Also das weiß ich nicht. Das ist so krass und das machen ja Leute auch im Fahrerlager, also auch Journalistenkollegen. Da habe ich größten Respekt vor. Du lässt halt so viele Familienfeiern aus, so viele Geburtstage. Freunde ist schwierig, Partnerschaften schwierig. Von daher echt größten Respekt für die das machen. Und ich finde, irgendwann wird der Tag kommen, an dem die Formel 1, glaube ich, die Quittung dafür zahlen wird, wenn es einfach zu viel ist. Aus Fansicht kann ich es verstehen. Je mehr Rennen, desto besser. Und man hat es da ja auch einfacher. Ich meine, man guckt sich die Vorberichte, Nachberichte vielleicht noch an, aber manche gucken ja auch einfach nur die Sessions, ja, und dann ziehen sie weiter. Ja, es ist Fluch und Segen für alle. Es bringt viel Geld, es bringt viel Content, es bringt viele Klicks, auch bei uns. Ja, also klar, wenn wir nicht so viele Rennen hätten, hätten wir nicht so viele Podcasts und nicht so viele Videos und all das, gehört alles dazu. Aber irgendwann ist auch genug. Ne, dann auch noch den Sprint dabei in Katar. Formel 1 muss echt aufpassen, meiner Meinung nach. Aber das wird nicht passieren. Dieses Rad, diese Kuh, die wird so lange gemolken, bis der Euter blutet.
Ja, ich muss auch ganz persönlich sagen, diese Saison jetzt, die ich ja dann mit dir eben im Podcast und auch sehr häufig bei den Watchpartys machen durfte, die hat auch meine Sicht der Dinge verändert. Ich war vorher auch jemand, der immer gesagt hat, boah, ist mehr Rennen geil, jedes Wochenende Formel 1, so muss das sein. Aber wenn man dann auch mit den Leuten zu tun hat, bei mir sind es ja jetzt minimalste Verpflichtungen, sage ich mal, und ich mache das ja auch super gern und das ist ja mein Hobby und mein Leben, die Formel 1. Und ich freue mich über jede Ausgabe, die ich mit dir machen darf, über jede Watchparty, die ich mit dir kommentieren darf. Aber man merkt auch einfach jetzt, wie es wirklich dann für die Leute ist, die eben darin arbeiten. Man kriegt ein anderes Gespür dafür, was so ein Rennwochenende bedeutet. Für die Leute, die da eben beruflich mit zu tun haben, die sich eben umstellen müssen, die reisen müssen. Und das hat auch schon meine Denkweise sehr, sehr geändert. Und ich kriege ja auch neben den 2 Punkten, die wir machen mit Watch Party und Podcast, ja auch durch Gespräche mit dir auch mit, was für dich dann noch ansteht. Wir sind ja nicht, auch für die Hörerinnen und Hörer, wir sind nicht wie Modern Talking, wir reden auch privat, nicht nur auf der Bühne. Was dann noch für Themen anstehen, ne? Also wie du sagst, du machst Videos, die Formel 1.de-Redaktion, die ist da dran. Und das ist wirklich viel Arbeit, viel Herzblut, eine Sache, die ich toll finde, die ich mir auch alles angucke, weil ich es eben liebe und weil das mein größtes Hobby ist. Aber man entwickelt auch dann eben als Fan eine ganz andere Sicht der Dinge. Auch der Podcast Formel 1 durch die Linse, den ich gerade schon angesprochen habe mit Bernd Erloff und Tobi Bannerfeld, der hat mir auch nochmal wirklich viel gegeben und auch viel für mich sinniger gemacht, warum eben diese Gespräche kamen und warum diese Probleme aufkamen für die Leute aus den Medien mit diesen 24 Rennen. Und da muss ich wirklich sagen, an all die Leute, die da wirklich Woche für Woche ja auch für meine Bespaßung, das ist es ja letztendlich, wenn ich mir Videos angucke, wenn ich mir Berichte durchlese, wenn ich das Rennen im Fernsehen gucke, da tätig sind. Also größten Respekt, und ich habe da einen ganz, ganz anderen Blick bekommen in diesem Jahr als das vorher. Und da fühle ich mich aber auch sehr gesegnet mit, weil das einfach so zu erleben aus der Sicht auch, ist für mich auch eine wirklich tolle, tolle Sache. Ja, kommen wir jetzt zum Geschehen auf der Strecke, Kevin. Die Konstrukteurs-WM. Das ist ja eigentlich das Thema, was zumindest noch zwei Geschichten bietet. Nämlich einmal, ich habe es jetzt mal den Kampf um Platz 2 genannt. McLaren ist jetzt 36 Punkte voraus, kann auch noch knapp werden, aber Ferrari müsste schon einen Husarenritt fahren, um das noch einzuholen bei der aktuellen Konstellation. Und dahinter haben wir mit 13 Punkten Abstand auf Ferrari und 49 Punkten Abstand auf McLaren dann noch Red Bull, die ja ihre Vormachtstellung dieses Jahr komplett verloren haben. Was glaubst du, wie werden wir diese drei Teams jetzt in den letzten drei Rennen erleben? Wird es da nochmal eine Verschiebung geben? Meinst du, das manifestiert sich jetzt? Oder gibt es wirklich noch eine große Überraschung, dass ein Team plötzlich vielleicht negativ gesehen durch einen Ausfall oder so noch einige Punkte einbüßt oder wirklich nochmal mit einem Doppelsieg vielleicht da doch noch diese Punkte eben rumreißen kann?
Also ich sag, in den nächsten drei Rennen ist auf zwei von drei Strecken Ferrari mein Favorit, nämlich in Las Vegas und in Katar. Und wenn die jetzt natürlich richtig gute Ergebnisse einfahren können, und ich traue das Charles Leclerc und Carlos Sainz auf jeden Fall zu, will ich Ferrari in der Verlosung der Konstrukteursweltmeister mal nicht vom Zettel streichen. Ja. McLaren weiß jetzt, dass sie keinen Fahrerweltmeister stellen werden. Und ich denke, das kann auch eine Befreiung sein für alle, weil jetzt immer dieses Thema nicht so aufkommt. Ich glaube auch, dass Max Verstappen in Las Vegas Formel 1 Weltmeister 2024 wird. Und das ist eigentlich auch das Beste, was allen passieren kann. Ja, er wird nicht im Sprint in Katar Weltmeister. Er wird in Las Vegas Weltmeister. Das Rennen, was die Formel 1, was Liberty Media selbst promotet. Also es ist eigentlich ein Perfect Storm, der jetzt gerade anrollt auf Las Vegas, Nevada. Deswegen ist das Thema durch. In der Konstrukteurs-WM ist es jetzt natürlich das spannend, inwiefern wird man Papaya Rules fahren in den nächsten Rennen? Wird Oscar Piastri die Möglichkeit bekommen, sich ein paar der Ergebnisse zurückzuholen, die er eingebüßt hat? Werden die beiden jetzt auch härter gegeneinander fahren, weil Oscar Piastri weiß, okay, jetzt beginnt dann meine Zeit vielleicht, auch mit Hinblick auf 2025. Das kann auch für Probleme sorgen. Und ich glaube, da ist man bei Ferrari einfach als Team stabiler. Ja, da ist man mit Carlos Sainz, der das Team verlassen wird, und Charles Leclerc in einer Position, wo man sagen kann, ey Jungs, pass auf, wir machen das hier gemeinsam. Ja, wir ziehen das hier gemeinsam durch. In Austin im Sprint hat es nicht so gut ausgesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Das war nicht so viel Gemeinsamkeit. Im Rennen hat es dann besser funktioniert. Also ich für meinen Teil, und ich bin ja keiner, der wettet, ja, aber vielleicht muss ich in Vegas doch nochmal einen Fünfer auf Ferrari setzen, auf die Konstrukteursweltmeisterschaft. Also Red Bull, glaube ich tatsächlich, ja, die sichern sich jetzt noch den Fahrertitel und danach ist da Feierabend, also da passiert nicht mehr viel, kann ich mir nicht vorstellen. Abu Dhabi vielleicht noch, das könnte schon sein, aber da wird McLaren auch wieder stark sein. McLaren wird ja eh überall stark sein. Letztes Jahr ist Norris ja sehr früh ausgeschieden in Las Vegas. Aber Ferrari war auch da schon stark. Von daher, ich habe da meinen Blick ganz klar auf Ferrari an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende und auch in Katar. Und dann wird halt abgerechnet am Ende. Ich wie gesagt, für meinen Teil würde ein paar Euro definitiv auf Ferrari setzen als Konstrukteursweltmeister.
Ja, das wäre natürlich auch die Story, ne? Ferrari wäre dann wirklich von hinten, von Platz 3 dann hochgeprescht. Und man muss ja sagen, die Entwicklung bei Ferrari, wir haben sie ja Anfang des Jahres auch kritisiert, als es nicht wirklich nach vorne ging, als eben das, was man eigentlich ausgesprochen hat und erreichen wollte, ja, man war doch schon teilweise wirklich weit weg davon. Und die haben sich jetzt wirklich erholt, sind auf einem guten Weg. Und ja, ich bin gespannt. Ich würde es mir auch gefallen lassen, wenn ich hier mit meiner Aussagekampf um Platz 2 auf den Bart falle und Ferrari das wirklich noch macht. Das wäre auf jeden Fall nochmal, wird auch nochmal richtig Würze in diesen Triple-Header bringen. Ja, Red Bull, die sind jetzt auf Platz 3 abgerutscht. Ich habe es gerade gesagt, die 13 Punkte zu Ferrari, das ist ja ein Polster, was nicht sehr groß ist, was man sicher unter normalen Umständen auch einholen kann. Die 49 auf McLaren, da würde ich mich jetzt festlegen und sage, das kriegen die nicht mehr hin. Ja, und der größte Faktor wird natürlich sein, weil ich gehe wie du davon aus, Max Verstappen wird die Punkte maximieren. Ich würde auch schätzen, dass er in Las Vegas Weltmeister wird. Aber eben die aktuelle Form von Sergio Perez, die macht mir nicht wirklich Mut, daran zu glauben, dass Red Bull diesen Platz 3 noch irgendwie beschönigen kann, sprich Zweiter oder gar Erster zu werden. Ja. Wie ist so dein Gefühl da? Wie gerade die Personalie Sergio Perez, wie wird sich das entwickeln in den letzten 3 Rennen?
Ja, ist ein Abschied auf Raten. Ist ein Abschied auf Raten jetzt für ihn. Also ich denke, Ende Saison ist Schluss. Das ist ziemlich klar. Und man muss sich jetzt irgendwie versöhnlich aus der Affäre ziehen. Ich finde, die 13 Punkte sind auch schon viel zu Platz 2. Wenn du bedenkst, in welcher guten Form Ferrari ist und ja, dass nur Verstappen am Ende die Punkte einfährt, so gesehen. Letztes Jahr war Perez ja auch auf dem Podium. Aber das sehe ich jetzt nicht dieses Jahr. Also der wird echt nochmal, ich glaube, nochmal leiden müssen die nächsten 3 Rennen. Und dann ist Schluss. Also für mich ist Red Bull ist durch. Also die werden Dritter für mich. Also es geht in der Konstrukteurs-WM, geht es ab sofort zwischen Ferrari und McLaren. Und ja, Red Bull hat ja auch Glück, dass das Polster nach hinten zu Mercedes groß genug ist. Weil sonst so stabil wie Mercedes eigentlich punktet, quasi immer so direkt hinter den Top-Teams ist, so das eigene Rennen fährt, wenn nicht Hamilton gerade keinen Bock mehr hat in Austin und das Auto abstellt, dann ist das so, dass das Red Bull da echt abgeschmiert ist und das bedarf einer eingehenden Analyse nach der Saison. Ob das nur an Sergio Perez lag oder eben auch an vielem weiteren, das wird man alles aufarbeiten müssen und da bin ich mir sicher, das wird man auch tun. Ja, und dann hoffen wir mal aus Red Bull Sicht, dass dann mit wer auch immer der neue Fahrer neben Max Verstappen ist, die werfe ich hier ein bisschen was durch die Gegend. Okay. Dass das dann besser wird nächstes Jahr.
Ja, auch das wird spannend zu beobachten. Ja, tatsächlich wäre Las Vegas so die einzige Strecke, wo ich Sergio Perez noch eine halbwegs gute Punkteausbeute zutrauen würde. Was man ihm ja immer lassen muss auf Stadtkursen, da performt er immer eigentlich sehr gut. Aber ja, ich sehe es da auch wie du. Ich glaube, Red Bull wird es da ganz, ganz schwer bis hin zu unmöglich haben, da noch wirklich was gut zu machen. Jetzt ist das weitere Team aus dem Red Bull-Kosmos, nämlich die Racing Bulls, auch noch in einem kleinen Kampf, der sich in Brasilien nochmal neu zugespitzt hat, nämlich der Kampf um Platz 6. Du hast es gerade gesagt, Mercedes und auch dahinter Aston Martin sind eigentlich sicher auf ihren Plätzen. Um Platz 6 gab es ja die ganze Zeit lang diesen Kampf zwischen Haas und den Racing Bulls. Und in Brasilien hat Alpine mit Platz 2 und Platz 3 plötzlich, auch zu meiner großen Überraschung, ich muss dazu sagen, ich hatte es auch letzte Woche schon gesagt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, plötzlich Platz 6 in der Konstrukteurs-WM eingenommen. 49 Punkte stehen da jetzt zu Buche, 3 mehr als Haas und 5 mehr als die Racing Bulls. Natürlich ein kleines Polster, ein ganz kleines Polster und Alpine natürlich auch sehr, sehr on risk, das wieder relativ schnell auch zu verlieren, da Haas und Racing Bulls, ich sag mal, die konstanteren waren in den letzten Wochen. Alpine hat oft, gerade in der Qualifikation, sehr gute Einzelergebnisse eingefahren. Allerdings im Rennen dann eben meistens nur mit einem Auto gepunktet, da Esteban Ocon bis Brasilien natürlich oft auch wirklich weit hinten war. Pierre Gasly musste da die Kohlen aus dem Feuer holen. Und Haas und die Racing Bulls, gerade die Racing Bulls auch nochmal mit Liam Lawson, neuen Input, neuen Kampfgeist bekommen. Wie würdest du da diesen Kampf um Platz 6 einordnen? Glaubst du, dass Alpine es irgendwie hinkriegt, diesen Platz 6 und damit auch rund 15 bis 20 Millionen Euro extra im Vergleich zu Platz 9, den sie ja vorher inne hatten, einzuholen? Oder glaubst du eben, dass sie Haas und Racing Bulls in der derzeitigen Form das vielleicht schon am nächsten Wochenende wieder gerade bügeln werden?
Das ist eine gute Frage, weil Alpine finde ich in den letzten an den letzten Rennwochenenden eigentlich ziemlich stabil, muss ich sagen. Ich finde, dass sie eine gute Arbeit machen. Ich finde, dass sie die richtigen Schritte gehen. Und vielleicht ist es auch da so ein bisschen die Leichtigkeit, ne? Das ist vorbei. Ja, also wir machen jetzt das Beste draus und das war natürlich in Brasilien auch da wieder ein Perfect Storm, wie ich das vorhin gesagt habe, bei Verstappen und dem Weltmeistertitel in Las Vegas. Trotzdem ist Haas echt auch gut diese Saison. Ja? Also da geht man verdammt gute Schritte. Hülkenberg und Magnussen machen das auch wirklich gut. Und die haben ja wieder ein Heimrennen am Wochenende in Vegas. Das heißt, die werden wieder alles daran setzen, ein gutes Ergebnis einzufahren. Und denen traue ich es auch absolut zu, da wieder reinzukommen, weil eben auch ein Ferrari-Motor im Heck ist. Und sie da, jetzt mittlerweile ein Paket haben, was gut funktionieren wird. Letztes Jahr war Alpine auch richtig stark in Vegas. Ich glaube, da ist Ocon Vierter geworden. Also auch das eine Strecke, die denen liegt. Und ich glaube, die Racing Bulls werden jetzt so ein bisschen in die Röhre gucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei den Racing Bulls natürlich jetzt irgendwo auch in den nächsten drei Rennen die Fahrer noch mehr in den Fokus rücken werden, aufgrund dessen, dass sie beide hoffen, nächstes Jahr Red Bull fahren zu dürfen. Und das könnte auch meiner Meinung nach teamintern für Probleme sorgen. Las Vegas, super enger Kurs. Da kann es halt auch mal ganz schnell knallen, wenn du dir nicht einig bist. Und Liam Lawson ist halt auch so ein kleiner Zünder. Ne? Also der weiß genau, was er machen muss. Hat so ein bisschen dieses Verstappen-eske im Zweikampf, muss ich sagen. Und wenn der dagegen seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda, der halt auch sagt, okay, nö, also da gebe ich nicht klein bei. Also es kann auch zwischen den beiden noch heiß hergehen. Und das würde natürlich Alpine auch in die Karten spielen. Also den Kampf finde ich auch super spannend und auch extrem schwer, wirklich punktuell vorherzusagen oder genau vorherzusagen, so und so wird's. Aber Vorteil meiner Meinung nach Haas insgesamt, Momentum meiner Meinung nach Alpine und vielleicht ein bisschen im Hintertreffen Racing Bulls.
Ja, das ist eine, wie ich finde, spannende Einschätzung. Das, was du gerade sagst, gerade bei Racing Bulls mit den Fahrern, das könnte Thema werden. Und wäre das nicht Ironie, Kevin, wenn Alpine vielleicht dadurch die Plätze gut macht, dass ein anderes Team Probleme hat mit den Teamkollegen?
Ja, jetzt ist man ja wieder ziemlich beste Freunde bei Alpine.
Ja, definitiv. Ja. So, Kevin.
Wer schiebt wen, ist die Frage.
Wer schiebt wen? Ja, zum Abschluss der Vorschau noch eine Frage an dich, Kevin. Are you ready to party? Denn es wird ja gesagt, alles ist bereit für Max Verstappens WM-Party. Max Verstappen kann am Wochenende zum vierten Mal Formel 1 Fahrerweltmeister werden. Er hat aktuell 62 Punkte Vorsprung. Es sind noch 86 Punkte insgesamt zu vergeben. Nicht vergessen, wir haben den Sprint noch in Katar. Und ja, die erste Frage, bevor wir gleich mal über deine Gedanken zum Thema Max Verstappen reden. Du hast es aber gerade ja auch mehr oder weniger schon angedeutet. Was muss passieren, dass Max Verstappen Weltmeister wird? Bei einem Sieg ist Max Verstappen definitiv Weltmeister. Bei allen anderen Platzierungen darf Lando Norris nicht mehr als 3 Punkte auf Max Verstappen aufholen. Jetzt hat René Wilm, die Geschäftsführerin dieses Grand Prix, gesagt, sie hat schon einige Ideen für eine WM-Party für Max Verstappen. Wäre natürlich für die Formel 1 eigentlich das Nonplusultra, wenn der Fahrerweltmeister eben bei diesem Liberty Media eigenen Event gekürt werden kann. Und ganz ehrlich, wo kann man das besser machen, wo kann man das farbenfroher machen, als wenn man eine Weltmeisterparty in Las Vegas feiert? Letztes Jahr waren 316.000 Zuschauer da. Der Grand Prix erwartet dieses Jahr tatsächlich noch mehr Zuschauer. Man hat da ein bisschen aufgestockt. Und für die Leute wäre es natürlich auch ein Knaller, abgesehen natürlich von den Lando Norris-Fans, wenn sie dort dann noch eine große WM-Party bekommen. Ja, Kevin, du hast gerade schon gesagt, auch du gehst davon aus, dass diese Party am Wochenende gefeiert wird. Gibt es noch irgendwas, ja, was dich davon abhält zu glauben, dass Max Verstappen am Wochenende Weltmeister wird?
Nein.
Ganz klar. Ganz klare Antwort.
Ja, das ist nein. Nein, der wird Weltmeister am Wochenende. Punkt aus.
Sehr gut. Ich würde mich da deiner Meinung in dem Fall tatsächlich anschließen. Also ich glaube, der ist ja auch verbissen genug und vor allen Dingen auch kalkuliert und kühl genug, das Ganze da souverän einzufahren. Und ich glaube, damit können wir auf die Vorschau von Las Vegas jetzt erstmal einen Deckel drauf machen. Und nach der nächsten Pause kommt dann, was ich sehr spannend finde, Kevin, dann werde ich dich nämlich ins Interview nehmen. Wir sprechen über deine Reise nach Las Vegas, deine Pläne, deine Impressionen. Das Ganze nach einer kurzen Werbung und dann sind wir auch gleich wieder zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir reden jetzt mit Kevin Scheuren über seine Reise nach Las Vegas, die ansteht. Kevin.
Jetzt schalten die Ersten schon wieder ab. Weißt du, die Ersten schon wieder. Jetzt bin ich zu viel Vorfreude auf diesen Kunst-Grand Prix.
Ja. Also ich würde mich an deiner Stelle genauso freuen, Kevin. Es sei dir gegönnt und ich glaube, diejenigen, die Formel 1 lieben und leben, die werden es verstehen.
Gut.
Als erstes würde ich mit dir oder würde ich starten mit einer Frage, Kevin. Ich würde noch mal ganz kurz, wir haben oder du hast ja letztes Jahr auch schon über diese Reise berichtet. Nichtsdestotrotz würde mich ganz kurz noch mal interessieren zum Einstieg. Deine Impression von 2023. Dieser Grand Prix, du hast es gerade ja auch angedeutet, er steht ja sehr in der Kritik bei den Fans. Es wird ja kritisiert, dass man mehr Bohai macht um alles drumherum als wirklich um das Rennen. Dass es ja doch schon eine Veranstaltung ist, die mehr für das Drumherum steht als für den eigentlichen Sport. Und du hast es jetzt letztes Jahr live erlebt. Und auch ich muss sagen, wenn man an der Rennstrecke ist, ich war ja dieses Jahr zum Beispiel in Ungarn, wenn man es jetzt mal de facto sieht, das Rennen 2 Stunden am Tag, du hast vielleicht noch Rahmenrennen, das ist in Las Vegas jetzt natürlich auch nicht so groß, wie jetzt beispielsweise in Ungarn, aber am Ende des Tages bleibt immer noch viel Zeit, um den Tag auszufüllen. Und da finde ich es gar nicht verkehrt, wenn man drumherum was bietet, beispielsweise Auftritte von Musikern, irgendwelche Events oder vielleicht auch Partys, die unter dem Formel-1-Motto stehen. Und das macht Las Vegas ja. Wie hast du das letztes Jahr wahrgenommen? Auch eher positiv oder dann doch auch störend?
Naja gut, also man muss ja auch bedenken, in Las Vegas kannst du erst abends fahren, weil über Tag fahren da die ganz normalen Autos über den Strip und über die Straßen. Und dann wird irgendwann die Straße zugemacht und dann wird umgebaut und dann dürfen dann andere fahren. Und das ist eine Situation, die ist ja auch zum Beispiel mit Singapur gar nicht zu vergleichen. Singapur, da wird die Strecke, ich glaube, Wochen vorher abgeriegelt, da fährt da keiner mehr drüber. Da kannst du natürlich dann auch ein bisschen mehr an Rahmenserien machen. Und in Vegas ist das eben nicht möglich. Und dieses Jahr hat man die Ferrari Challenge dabei, also zumindest eine Rahmenserie, was ich sehr cool finde. Letztes Jahr war es tatsächlich so, und das hast du auch gemerkt, man war sich am Finden. Es war wirklich ein großer Findungsprozess. Die Abläufe, die Sperrungen, die Umleitungen. Und das war ja irgendwie auch klar, dass nicht alles reibungslos funktionieren wird. Und dann gab es ja noch diese Farce mit dem freien Training. Erinnert euch dran, dass Carlos Sainz ja über diesen Gullideckel gefahren ist, sich das Auto kaputt gemacht hat, lange Umbauzeit. Und dann im zweiten freien Training wurden dann die Leute von den Tribünen verwiesen, weil eben kurz nach dem freien Training die Straßen wieder geöffnet wurden und man dann halt gesagt hat, aus Sicherheitsgründen müssen wir euch jetzt hier schnellstmöglich wegschaffen, weil sonst ist die Gefahr, dass da irgendwas passiert, einfach zu groß. Und ich finde, da muss man auch Verständnis für haben. So sehr sich die Leute geärgert haben, steht die Sicherheit der Zuschauenden immer im Vordergrund. Und es war tatsächlich so, dass man auch das Gefühl hatte, wenn ich so morgens dahergelaufen bin, dass da haben noch Leute gearbeitet, da wurde noch sehr viel getan, also auch Markierungen noch gezogen und all das. Also es war wirklich spitz auf Knopf, dass man das alles so hinbekommen hat. Und man konnte sehr viel an den Abläufen sehen, dass man einfach versucht, Trial and Error. Man hat versucht, Rahmenprogramm zu gestalten. Es war sehr viel rudimentärer als das, was dieses Jahr angeboten wird, finde ich. Es gibt jetzt auch eine Fanzone am Wynn Hotel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die gab es letztes Jahr so gar nicht. Man hat die Fanzone quasi, die T-Mobile Fanzone an der Sphere gehabt. Das war es dann auch, dort wo auch die Bühne steht mit den Auftritten, von denen du gesprochen hast. Auch dieses Jahr wieder sehr viele Konzerte. Aber man hat das Gefühl, dass jetzt mehr zusammenkommt. Und das war ja auch genau das. Also du kannst ja nur dich verbessern, wenn du etwas machst und etwas läuft nicht hundertprozentig gut. Und gerade beim ersten Mal, dass da halt Schwierigkeiten sind, auch für uns Medienschaffende tatsächlich, dass wir keinen Raum hatten sozusagen im Fahrerlager, so eine Art Mediencenter. Wir sind ja in einem Hotel, wir mussten immer so circa 5 Minuten laufen ins Fahrerlager, was natürlich auch schwierig ist, muss man ehrlicherweise sagen. Weil es halt nervt, muss man so ehrlich sein. Und das hat man verändert. Man hat jetzt eine kleine Media Lounge eingerichtet. Man ist auf die Kritik eingegangen. Ich glaube auch auf die Kritik der Locals dort vor Ort. Also ich habe letztes Jahr auch mit einigen gesprochen, dann in den Liftfahrten, also sowas wie Uber, nur halt günstiger, nutze ich dann da. Wo ich danach gefragt habe, so, ja, wie ist das für euch? So, die sagten, einerseits ist es geil, dass sie da sind, weil die Straße wurde neu gemacht. Also es hätte es ohne Formel 1 auch nicht gegeben auf dem Strip. Aber andererseits nervt es halt auch, ne? Wenn du eine halbe Stunde sonst zur Arbeit brauchst, 2 Stunden zur Arbeit brauchst, weil einfach alles verstopft ist, wenn die Formel 1 zu ist. Gerade auch Casino-Mitarbeitende, die am späten Abend anfangen müssen zu arbeiten, die haben da echt gekotzt. Und ich glaube, all das wird man dieses Jahr besser machen. Letztes Jahr gab es wirklich Stellen, wo man gedacht hat, so, ach krass, hier wird Formel 1 gefahren, okay, das wird noch fertig, okay, aber es wurde fertig. Ich denke, man hat nach diesem freien Trainingsfiasko ein super Wochenende gesehen auf der Strecke, ein geiles Rennen am Sonntag. Man selber sagt ja, man möchte keinen Sprint haben und ich glaube, das hat auch Gründe, weil es einfach noch mehr Aufwand ist und Las Vegas braucht keinen Sprint und was das drumherum angeht, das kann man halt mögen oder nicht mögen. Ich habe das letztes Jahr total genossen. Ich stehe da total drauf. Für mich ist halt das, was Formel 1 ist, auch irgendwo Sports Entertainment. Und das vergleiche ich immer mit dem Wrestling. Und ich finde, der Vergleich wird auch immer erlaubter. Nicht, dass es geskriptet ist, aber es gibt ja schon Momente, wo man sich fragt, so okay, hä, ist das jetzt hier eine Storyline oder ist das noch echter Sport? Aber wenn das drumherum stimmt, Las Vegas, es ist dunkel, aber man hat die Beleuchtung von der Strecke, man sieht aber auch diese vielen Hotels und dann stehst du da im Grid und dann läuft dir ein Zlatan Ibrahimovic über den Weg oder ein Terry Crews oder Gordon Ramsay oder Paris Hilton und also wirklich Schauspieler, die dort sind, die man ja sonst nie sehen würde. Es ist schon geil. Es ist schon geil und man kann es ja ignorieren, man kann einfach nur für das Rennen einschalten, aber ich finde halt auch zum Beispiel, wenn du dann Sky guckst und Peter Hardenacke oder an diesem Wochenende auch RTL, also für euch der Hinweis, der große Preis von Las Vegas läuft bei RTL, schaut da auf jeden Fall rein, wenn ihr Bock habt, das mal im Free-TV zu sehen. Und die Kollegen von RTL werden ja auch da sein, da freue ich mich auch drauf, die zu sehen. Ebenso die Kollegen von Sky natürlich, aber wenn du dann diese Aufregung spürst, es ist alles sehr eng im Grid und so und dann sind dann einfach, da ist dann hier eine richtige Bagage an Menschen, die auf einen Promi aufpassen. Man möchte schon wissen, wer ist das jetzt eigentlich gerade? Manche kenne ich dann auch nicht, ja, aber das ist schon, es ist ein Event. Las Vegas ist eine Eventstadt, das gehört da einfach dazu. WrestleMania ist da nächstes Jahr in dem Stadion. Die haben Football, die haben Konzerte. Adele hat ja sogar eine Residency aktuell dort. Die tritt sogar auf während Formel 1. Las Vegas ist eine besondere Stadt. Und alles andere als so, wie es ist, das wäre doch nicht Las Vegas. Also das ist nicht, wie du schon sagst, vergleichbar mit Ungarn zum Beispiel. Das geht ja gar nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und auch Max Verstappen ist ein absoluter Feind dieses Wochenendes. Aber ja, ich glaube, vielleicht nimmt er die WM-Party dann doch gerne mit, die man für ihn da organisiert in einem dieser Luxushotels, ne? Und klar, ich versuche mich natürlich auch auf diese WM-Party zu zecken. Das ist auch ganz klar.
Ja, man weiß ja, Max Verstappen, so professionell wie er im Auto ist, aber auch ein Virtuose am Glas. Da gab es ja auch
absolut,
ein oder andere Videos. Du hast gerade einen spannenden Punkt aufgemacht, den ich mir ja auch so vorher überlegt habe, und zwar das Thema Medienschaffende. Jetzt hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Unter anderem, es gibt kein wirkliches Media Center an der Strecke. Du musstest letztes Jahr immer rüber in ein Hotel, wo ihr untergebracht wart. Wie hast du denn das auch wahrgenommen letztes Jahr, abgesehen davon, Punkte Interviews zum Beispiel? Ist es dann in Las Vegas viel schwieriger, auch Interviews mit den Fahrern zu führen? Die sind ja auch viel mehr eingespannt. Die müssen ja auf Bühnen, die werden da ja auch aufgerufen. Letztes Jahr die Geschichte mit Sergio Perez, die hat ja meme-technisch sehr hohe Wellen geschlagen. Und auch, wie du sagst, Max Verstappen, es gibt ja auch Fahrer, die da wirklich kein Freund von sind, von der Geschichte. Hat man das dann in der täglichen Arbeit auch mit den Menschen in diesem Formel-1-Kosmos, die man interviewt oder spricht, auch wahrgenommen, dass da vielleicht eine andere Anspannung war oder vielleicht auch mehr Zeitdruck oder wirklich auch keine Lust auf dieses Event? Gab es da irgendwelche Faktoren, die dich da irgendwie angeleitet haben, da was zu sagen zu?
Nö, eigentlich war das alles relativ normal. Die haben ihre Zeitpläne. Die Abläufe sind im Grunde die gleichen wie an jeder anderen Strecke auch, ne? Also du hast die normalen Medienrunden, Interviews fragst du halt an vorher, ganz normal. Und so ist es dieses Jahr auch. Es ist sogar noch ein bisschen besser organisiert, glaube ich, weil man noch einen klareren Zeitplan gestaltet hat, weil das alles auch ein bisschen entzerrt wurde. Für den Medientag zum Beispiel auch alles ein bisschen anders aufgeteilt wurde. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde, dieses Jahr hat man da sehr viel gemacht, um die Abläufe zu verbessern und es uns eben auch ein bisschen einfacher zu machen, dass du nicht immer hin und her laufen musst, sondern es gibt halt diese kleine Medienlounge, dann kannst du halt im Fahrerlager bleiben. Es ist ein Luxusproblem halt, ja, also irgendwie 5 Minuten zu laufen, aber es ist halt auch, wenn du mal schnell irgendwie eine Info brauchst, halt schwierig, ja, und das hat man jetzt verbessert, das finde ich gut, es erleichtert unsere Arbeit total, denke ich. Und das war ja auch eine Kritik, die wir geäußert haben, aber auch die im Mediencenter selbst. Ja, also da gab es, also die Tisch-zu-Bildschirm-Ratio war einfach zu gering. Es war nicht gut aufgeteilt, auch da hat man gearbeitet dran dieses Jahr, hat eine neue Aufteilung gemacht. Und da merkt man, die haben Bock zu lernen und die haben Bock, das besser zu machen. Und das freut mich, das finde ich immer gut. Und die meisten Fahrer, muss ich sagen, letztes Jahr, wenn ich mit denen gesprochen habe oder wenn ich in den Medienrunden war, da war schon viel Vorfreude bei. Ja, also es war eigentlich immer nur Max Verstappen, der richtig angepisst war davon und das immer gesagt hat. Ist dann auch irgendwann so ein bisschen zum Trend geworden, glaube ich, bei ihm das rauszukitzeln. Noch ein Negativkommentar und noch ein Negativkommentar. Ich weiß nicht, ob das so klug ist und so zielführend ist. Aber die anderen Fahrer haben das halt auch ausgeglichen. Ne? Also Ocon zum Beispiel hat sich riesig gefreut darauf. Hamilton sowieso. Ricciardo, der war eher ein bisschen mürrisch wegen dieses ganzen Herumfliegens und hier Zeitzonen, da Zeitzonen. Aber grundsätzlich nehmen die meisten das auch echt an und wissen halt, okay, ey, für all die Traditionsrennstrecken, die wir im Kalender haben, müssen halt auch mal so ein Event-Grand Prix mitmachen und dann kann man sich doch besser darauf einlassen, als da immer das alles zu verteufeln. Ich weiß aber auch, dass einige Journalistenkollegen da keinen Bock mehr drauf hatten, irgendwann eben, weil man immer hin und her laufen musste, dann hat das WLAN nicht richtig funktioniert, die Geschwindigkeit war zu gering, da hat man auch dran gearbeitet dieses Jahr, hat man gesagt. Und vielleicht bleiben da auch einige von zu Hause, weil sie da keinen Bock mehr drauf haben. Und weil es eben dann so ist, dass viele dieser Kollegen, die wir da sitzen haben, eher so Puristen sind, Motorsport-Puristen, die manchmal auch so ein bisschen sich jetzt nicht drauf einlassen, wenn jemand da mit seinem bunten Anzug sitzt und ein bisschen das Ganze mit aufsaugt, ja, so wie ich, und dann einen doofen Kommentar machen, witzigerweise nur von den deutschen Kollegen, ja, also wo ich mir denke, so habt ihr nichts Besseres zu tun als das, kümmert euch doch um euch, ich kritisiere euch ja auch nicht, oder sagt halt nichts, ja, also muss er nicht geil finden, aber bevor man jemanden, der da Bock drauf hat, ein schlechtes Gefühl macht, nee, aber jeder hat da so sein Für und Wider. Ja. Aber das Wichtigste ist, ich glaube, im Vergleich zum letzten Jahr werden wir einen viel besser organisierten Grand Prix sehen, viel bessere Abläufe. Es werden Fehler vermieden, die man letztes Jahr gemacht hat. Und ich hoffe, dass es dann ein reibungsloses und tolles Erlebnis für alle wird, die da sind.
Ja, ich wünsche es dir von Herzen, Kevin. Und das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage. Und zwar, du hast gerade auch schon das Thema Anzug erwähnt. Das ist ja für uns natürlich auch eine spannende Sache und ich werde dich auch jetzt nicht
Wetten
dazu bringen.
Ne? Muss man eigentlich mal wetten. So wie bei Taylor Swift. Es gibt aber so Taylor Swift Mastermind. Da kann man ja eher, ich bin großer Taylor Swift-Fan mittlerweile, müsst ihr wissen. Auch ein Fehler im Nachhinein, aber weiß man dann erst. Ne? Nee, da gibt es so ein Spiel, Mastermind heißt das. Da kann man immer die Outfits tippen für die Konzerte. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das muss ich auch mal mit meinen Anzügen machen. So. Welchen Anzug trägt Kevin am Freitag und welchen am Samstag? Weil es gibt wieder zwei neue.
So, und dann haben wir doch jetzt die Gelegenheit. Leute, schreibt uns in die Kommentare, schreibt in unseren Gruppen, was glaubt ihr, welche Farben wird Kevin Scheuren dieses Jahr in Las Vegas auftragen?
Und das wissen einige von euch da draußen und die bitte ich, das nicht zu schreiben. Ja, also bitte zurückhalten.
Genau, also wir wollen ja auch allen den Spaß am Tippen lassen. Ja, Kevin, abgesehen von der Besorgung eines wunderschönen Anzugs, wie bereitest du dich auf dieses Event, auf das ganze Wochenende vor und wann geht's dann los? Wie sieht dann so dein Zeitplan aus?
Also ich habe riesige Vorfreude. Ich bin schon wieder, wir haben, glaube ich, die Reise gebucht. Ich fliege ja mit meinem Kollegen Ruben Zimmermann. Da freue ich mich schon sehr drauf, mit Ruben unterwegs zu sein dieses Jahr. Das ist ja schon länger geplant jetzt und das war dann noch super weit weg. Und plötzlich ist es dann jetzt so, dass wir morgen losfliegen werden, also am Dienstagmittag fliegen wir aus Frankfurt. Direktflug nach Las Vegas, sind dann Dienstagnachmittag Ortszeit dort, werden dann erstmal ins Hotel gehen, einchecken, Sachen reinschmeißen, dann holen wir unsere Akkreditierung ab, weil ja direkt am Mittwoch dann auch schon der Medientag ist und wir dann einfach alles schon erledigt haben, alles da haben. Und dann wird ein bisschen Las Vegas unsicher gemacht. Ne? Dann gegen den Jetlag erstmal nicht pennen, sondern so lange wie möglich durchhalten, durchziehen, was schönes Essen gehen, auch mal in den Supermarkt gehen. Ich liebe es ja, diese ganzen amerikanischen Scheiß zu fressen. Das ist einfach so, Dr. Pepper zu saufen und meinem Körper so richtig Schlechtes zu tun. Das ist meine Woche der Völlerei. Danach fange ich auch wieder mit Sport an, bestimmt. Also mit Kraftsport. Ja, ich habe ja noch Tennis eigentlich sonst. Ja, und dann geht es Mittwoch los mit dem Medientag ab nachmittags. Und dann geht das immer so weiter. Ne? Donnerstag ist dann Trainingstag, Freitag Qualitag und Samstag Renntag. Dann sind wir Sonntag noch frei im Grunde genommen. Also was heißt frei? Wir arbeiten ja trotzdem. Wir machen ja trotzdem unsere Arbeit vor Ort. Ruhm natürlich mehr im Schreiben. Ich kümmere mich mehr um den Videokram. Also da haben wir schon einige Ideen. Ich hoffe, die können wir auch so umsetzen. Da werden wir auf jeden Fall alles für geben. Könnt ihr dann auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de nachverfolgen. Und Montag geht es dann zurück. Montagnachmittag, Ortszeit in Las Vegas geht zurück. Und Dienstagmorgen, Ortszeit in Deutschland, sind wir dann wieder da. Und Vorbereitung läuft eigentlich schon. Also ich habe schon grundsätzlich meine Outfits zurechtgelegt, ja, was ich mitnehmen möchte. Manches muss noch gebügelt werden. Manches bügele ich auch erst vor Ort. Habe ich meinen praktischen Reisesteamer immer dabei, um da nochmal ein bisschen was aufzufrischen. Frisch ist ein gutes Stichwort. Also es wird dieses Jahr auch kälter als letztes Jahr tatsächlich. Also wir kratzen nachts und abends echt an den 2-3 Grad in Las Vegas. Und letztes Jahr war es da ein bisschen wärmer, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen überrascht. Dieses Jahr bin ich froh, dass ich das schon vorher so einschätzen kann. Und dann, je nachdem, möchte ich noch ein bisschen was mitnehmen, dann wieder nach Deutschland, dass ich trotzdem eine Winterjacke vielleicht einpacke oder eine dickere Jacke einpacke. Ja, ansonsten halt alles aufladen, ne, an Mikrofon, alles einpacken, alles zurechtlegen. Ich bin da sehr deutsch, sehr pedantisch. So, ich brauche meine Abläufe. Wenn ich dann so eine Reise mache, aber ich habe riesige Vorfreude. Und das ist wie letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass ich viel schlafen werde. Einfach auch, weil ich habe einfach Bock drauf. Ja? Und versuche noch meine Arbeit bestmöglich vorzuarbeiten. Das habe ich auch schon jetzt viel am Wochenende gemacht. Für andere Auftraggeber, dass ich da quasi Ruhe habe in der Zeit. Aber trotzdem alles gemacht ist und alles vorbereitet ist und nur noch gezündet werden muss, was ich machen muss. Ja, und dann, also wir müssen noch ein paar Sachen ausdrucken und so und einpacken und mitnehmen und hoffen noch auf ein paar Interviewzusagen, das wird uns sehr freuen. Und dann einfach sich freuen, dass man das machen darf. Ja, ich glaube, das ist etwas, dass man dankbar ist und da bin ich wirklich dankbar für, auch dass man mich da wieder für ausgesucht hat, dieses Jahr nach Las Vegas zu fliegen, weil eben mir das super viel Spaß gemacht hat und ich da Bock drauf habe. Das erleben zu dürfen, das machen zu dürfen, das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht alltäglich, das würden viele gerne machen und deswegen freue ich mich einfach drauf und hoffe, dass ich dann die Freude auch über die Videos und die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de rüberbringen kann und vielleicht dem einen oder anderen mit den Anzügen auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, einfach Bock drauf haben, sich darauf einzulassen und ja, also wegen meiner kann es losgehen, aber bis morgen am Dienstag muss ich noch damit warten. Also bis morgen am Dienstag, wir nehmen Sonntag auf, übermorgen, ja, aber wir veröffentlichen wir immer montags. Nächste Woche nicht.
Genau, nächste Woche werden wir am Mittwoch veröffentlichen. Kevin hat es ja gerade gesagt, er kommt spät wieder aus Las Vegas und ich schätze mal auch mit wenig Schlaf.
Ja. Vor allem im Rückflug. Ich sehe mich schon wieder. Ich glaube, ich muss mir einfach irgendwelche Schlafmittel kaufen da, damit ich auf dem Rückflug schlafe.
Ja, alternativ. Guck dir doch eine Zusammenfassung an der besten Alpinrennen der letzten Jahre.
Dann schlafe ich eh.
Geht das von alleine? Die Frage, die ich noch, weil du gerade auch sagtest, es ist ja, du bist ja im journalistischen Auftrag da. Das ist ja am Ende dann auch die Kernarbeit, die du da vollführst. Und was sind für dich aktuell die Themen, wo du wirklich sagst, die sind für mich am spannendsten, jetzt mal vor Ort anzusprechen, mit vielleicht auch mit den Leuten zu sprechen und da wirklich auch Sachen aus erster Hand zu erfahren?
Also ganz klar die Red Bull-Nummer, ja, also wie geht's da weiter? Das interessiert mich sehr, muss ich sagen. Dann muss ich tatsächlich auch sagen, bin ich super hinterher, mit jemandem von Liberty Media zu sprechen, weil da gab es ja diese Sache mit dem F1 Launch Event am 18. Februar in London, wo es Gerüchte gibt, dass die Karten erstens nur in Großbritannien verkauft worden sind, dass nur rund 200 Karten in den freien Verkauf gegangen sind und der Rest an Sponsoren und Influencer gegangen ist. Und da habe ich schon Fragen zu. Weil auch ich saß in der Warteschlange, ich weiß, dass viele auch von euch da draußen in der Warteschlange saßen und nichts bekommen haben und das Vorgehen, da möchte ich echt hinterhergehen und hoffe, dass ich da ein bisschen was zu erfahren kann, was da dran ist. Ich meine, man wird es eh nicht zugeben, wenn es so ist, aber vielleicht kann man den einen oder anderen ins Stolpern bringen mit guten Fragen.
dann natürlich, wie geht's weiter bei Alpine? Ja, also droht da tatsächlich die Löschung des Namens Alpine? Wie geht's mit Andretti weiter? Dadurch, dass Greg Maffei, der Liberty-CEO, aufhört, der wirklich vehement gesagt hat, dass Andretti niemals in die Formel 1 kommen wird und alles daran setzen wird, dass das nicht passiert. Vielleicht sehen wir ja Michael oder Mario Andretti auch in Las Vegas noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Da werde ich hinterhergehen. Ja, und dann sind das, glaube ich, schon viele Themen, die ziemlich groß werden können auch, die mich sehr interessieren, journalistisch an diesem Wochenende, wo ich auf jeden Fall versuche, ein paar Informationen einzuholen.
Ich bin sehr froh, dass du das Alpin-Thema von dir aus angesprochen hast. Da muss ich dir die Nachrichten nicht schnicken nach Las Vegas und dir da auf den Sack gehen.
Na, ja.
Ich gucke übrigens gerade, Kevin, in meinen Posteingang bei Instagram. Also bei mir ist nichts gekommen. Ich weiß nicht, warum die Formel 1 mich mit meinen 400, weiß nicht was, Followern nicht angefragt hat für das
Event. Mich auch nicht.
Keine Ahnung, irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Vielleicht kannst du das ja auch noch klären in Las Vegas.
Ich werde sagen, Levan unterstrich Alpin Toro Fan, der ist es.
Ja, den müsst ihr nehmen.
Ja,
jetzt hast du ja auch viele Punkte genannt, die an Las Vegas halt Spektakel sind, die anders sind als auf allen anderen Rennstrecken. Was ist vielleicht auch der Punkt, Kevin, wo du dich wirklich am meisten drauf freust? Oder gibt es da überhaupt so einen Punkt? Oder ist es wirklich das gesamte Event, das Aufsaugen dieser Geschichte, was dann am Ende auch die Faszination für dich ausmacht?
Boah, ist eine schöne Frage. Ich freue mich auf mehreres. Ich freue mich drauf, in den Heart Attack Grill zu gehen und Burger zu essen. Ich freue mich darauf, einfach Las Vegas wieder zu sehen. Mir hat es da super gut gefallen letztes Jahr. Ich finde diese Aufregung, dieses elektrische Gefühl in dieser Stadt extrem genial. Vor allem abends, wenn du das dann erlebst, ist das schon was Besonderes. Ich möchte das wieder erleben. Ich bin froh, dass wir da auf jeden Fall zwei Abende für haben, wo keine Formel 1 ist, wo man das einfach auch ein bisschen aufsaugen kann. Bisschen was essen, bisschen was trinken, in den Supermarkt gehen, ins Casino gehen. Hey, Ich sag's, wie es ist. Ich freue mich schon wieder, am Blackjack-Tisch zu sitzen. Ja, und hoffentlich nochmal ein bisschen was mitzunehmen. Natürlich mit Bedacht zu zocken, aber hey, wir sind in Las Vegas, ja? Also bitte. Deswegen, da freue ich mich drauf. Und ich freue mich tatsächlich drauf zu sehen. Also, ich weiß schon, welche Prominenten sich angekündigt haben. Ob sie auch alle kommen, das ist so die Sache. Es gibt aber einige, wo ich sage: Oh, hallo, lass doch mal ein Foto machen. Ich bin gespannt darauf, ob Donald Trump auftaucht. Tatsächlich bin ich da sehr gespannt drauf, ob Donald Trump auftaucht. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, und dann das Rennen auch, ne? Ich bin gespannt. Ich freue mich aufs Rennen. Also ich muss wirklich sagen, letztes Jahr hat mir Las Vegas das Rennen extrem gut gefallen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Strecke. Hat Speed, hat aber auch schwierige Kurven. Und ist eine Herausforderung, ja, trotz allem. Und der müssen sich alle Fahrer stellen. Norris und Russell haben es ja letztes Jahr irgendwo auch so ein bisschen nicht hinbekommen. Also ich freue mich auf das Gesamtpaket. Dieses Gesamtpaket Las Vegas hat mir letztes Jahr extrem gut gefallen. Und ich glaube, mit den Veränderungen, die man vor Ort vornimmt, wird man das noch ein bisschen besser machen. Und halt das, was man privat gerne machen möchte, kann man da halt machen. Und das ist super, auch wenn du dann nicht pennen kannst, gehst du einfach raus vor die Tür und verbringst den Tag halt im Freien und oder halt im Casino und hast einfach Spaß. Also das Leben ist so ernst, ja, an vielen Stellen und auch bedrückend manchmal. Aber wenn du dann so eine Woche hast, wo du weißt, du bist jetzt in Las Vegas und Las Vegas ist eine ganz eigene Welt, es ist wirklich eine ganz eigene Welt, dann genießt man ist auch nochmal so und sagt sich, komm, ich bin jetzt hier, ich lebe das jetzt hier und nächste Woche beginnt dann wieder der trübe Alltag in Deutschland. Ja? Und es ist ein Privileg, dass ich dahin fliegen darf, dafür bezahlt werde. Ich freue mich einfach drauf, auch hier rauszukommen mal, das kommt auch noch dazu. Ja, und diese ganze Experience aufzusaugen und zu sehen, ja, was hat sich im Vergleich zum letzten Jahr getan, wirklich getan? Wie zufrieden sind die Locals mit der Umsetzung von den Veränderungen? Wie zufrieden ist die Formel 1, aber eben auch so ein paar Themen noch auf den Zahn zu fühlen? Und ja, kann losgehen.
Ja, definitiv. ich habe noch eine Abschlussfrage, Kevin, bevor wir dann gleich zu unseren Tipps auch kommen fürs Wochenende. Und zwar hast du ja jetzt als Fan und als Medienschaffender schon einige Grand Prix besucht. Du hast in Spa-Francorchamps mit unseren Hörerinnen und Hörern und auch mir damals gecampt. Du hast mit Christian Immervoll zusammen Traditionsstrecken besucht, Ungarn, Monza und Las Vegas eben auch letztes Jahr schon und dieses Jahr. Kann man das überhaupt wirklich vergleichen, dass man für sich dann Resümee ziehen kann? Was gefällt mir persönlich am besten? Ist es wirklich auch mal dieses pure Fan-Dasein auf dem Campingplatz, wo man abends in lustiger Runde sitzt? Ist es dann wirklich eine Traditionsstrecke, wo man einfach diesen Spirit der Strecke aufsaugt, wo eben auch alles vielleicht ja ein bisschen traditioneller, ein bisschen älter ist? Oder dann wirklich dieses Festival in Las Vegas? Wie ordnest du das ein? Kann man da irgendwie auch eine Reihenfolge für sich setzen oder ist das einfach auch zu unterschiedlich in den einzelnen Punkten, um das für sich zu machen?
Ist zu unterschiedlich, weil es eben auch die kompletten Extreme sind. Ja, also du hast Spa und Ungarn und Monza und Spanien, wo du halt wirklich eher pur Formel 1 und Motorsport hast und dann hast du Las Vegas, was das komplette Gegenteil ist. Ja, also Las Vegas ist so ein bisschen WrestleMania der Formel 1. Es ist mehr Pomp, mehr Circumstance drumherum. Und beides hat was für sich, ja, es hat echt beides was für sich und gerade Spa, als wir gemeinsam unterwegs waren, das war natürlich was ganz Besonderes und das werde ich auch nie vergessen. Ich glaube, das steht auch nochmal über den Dingen, die ich mit Christian machen durfte, weil das war nochmal durch diese Verbindung, die wir alle miteinander hatten, ein tolles Wochenende miteinander hatten, die Stimmung super war, also das steht für mich ganz oben, wirklich. Und das wird es auch immer tun. Und dann ist es halt, ja, eine persönliche Sache. Ne? Also es gibt, glaube ich, Leute, die würden immer wieder nach Budapest fliegen. Ich auch. Und eher so puristisch Motorsport verfolgen. Aber ich stehe halt auch auf diesen Show-Effekt. Ich stehe auch auf diesen Event-Charakter. Das gehört halt auch mal dazu. Und alles hat sein Für und Wider. Und es ist so unterschiedlich. Und das macht es doch auch so spannend. Weil das Leben ja generell auch so unterschiedlich ist. Und deswegen, ich würde da echt nichts irgendwie, weil es eben so verschieden ist, hat alles so seine Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, am Ende, ne, unsere Starting-Hörer-Reise nach Spa, das wird immer oben stehen. Und der Rest ist halt, ja, der Rest ist halt Bonus, ja, ist ein Privileg. Und ja. Ich freue mich über jedes Mal, wenn ich im Fahrerlager bin. Egal, ob an einer Traditionsrennstrecke oder eben in Las Vegas oder egal wo. Egal wo, ich würde mich immer freuen. Es ist was Besonderes. Ich weiß, dass viele das auch machen wollen würden und ich darf das machen. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ja, jedem das Seine so. Jedem das Seine insgesamt so.
Sehr schöne Worte, wie ich finde, zum Abschluss, Kevin. Ich danke dir erstmal. Ich freue mich sehr darauf, deine Impressionen aus Las Vegas dann mitzubekommen. Wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de werdet ihr ja einiges machen. Und ich bin sicher, du wirst ja auch zwischendurch in Starting-Grid-Gruppen mal was posten oder mal was schicken. Und nächste Woche, wie gesagt, Mittwoch, nicht Montag, nächste Woche erst Mittwoch, werden wir dann drüber sprechen und du wirst deine Eindrücke mitbringen und vielleicht auch ein paar heiße neue News aus dem Fahrerlager.
Richtig.
Zum Abschluss, Kevin, das ist jetzt ganz komisch für mich, dass ich jetzt die Tipprunde ansage, aber ich gebe dir auch den Vorrang, du darfst als erster tippen. Kevin, die ersten drei, Pole Position, Platz 10 und der letzte Platz. Was sind deine Tipps für Las Vegas?
Also wie gesagt, ich glaube Ferrari ist Favorit und das wird Charles Leclerc untermauern. Leclerc holt sich die Pole und auch den Sieg vor Max Verstappen und Oscar Piastri. Damit ist Verstappen Weltmeister. Zehnter wird Fernando Alonso und letzter wird Guan Yu Zhou.
Ja, der Running Gig, den können wir jetzt noch drei Rennen lang spielen und dann ist es aus damit wahrscheinlich. Oder nee, definitiv. Definitiv.
Ja, definitiv.
Genau.
Da fragt keiner die Frage, what's next?
Ne, what's next? Ja, meine Tipps zum Abschluss. Also ich würde tippen, dass Max Verstappen das Rennen gewinnt und auch die Pole Position holt. Dahinter Charles Leclerc, Lando Norris, Platz 10, Pierre Gasly. Ja, und den letzten Platz kann ich euch leider nichts anderes bieten als Kevin. Da bin ich auch bei Guan Yu Zhou. Denkt bitte dran, auch ihr in den Tippkick, in der Tippkick-Gruppe oder in den Tippkick-Gruppen, wir haben ja drei Stück, eure Tipps abzugeben.
Tippkick war was anderes.
Tippkick. Ach, jetzt habe ich nochmal einen dicken gerissen zum Abschluss. Genau. In den Tippkick-Gruppen.
Nein, Kicktipp.
Kicktipp. Ach, jetzt bin ich ganz durcheinander. Also in Kicktipp bitte in den Gruppen eure Tipps abzugeben und im F1 Fantasy Game noch euer Team aufzustellen für den letzten Triple-Header des Jahres. Kevin, ich bedanke mich bei dir für diese Ausgabe. Ich wünsche dir wirklich viel, viel Spaß, tolle Erlebnisse, tolle Interviews in Las Vegas und natürlich auch den Jackpot im Casino.
Dankeschön, danke. Ja, bewertet Starting Grid gerne bei Spotify und Apple Podcasts. Und ich möchte an der Stelle ein großes Lob an dich aussprechen, Dennis. Ich finde, du hast es herausragend gut moderiert. Und irgendwann muss es immer wieder so weit kommen, dass auch du in diese Rolle reinwachsen sollst. Und ich finde, du hast das super gemacht. Also wenn euch das gefallen hat, schickt gerne Liebe an Dennis, an uns. Bewertet uns bei Apple Podcasts, Spotify und wo ihr uns bewerten könnt. Ich finde, Dennis hat das super gemacht. Und du bist hiermit auch wirklich offizieller Moderator dieses Podcasts, würde ich sagen.
Das ehrt mich wirklich sehr. Erstmal vielen Dank. Ja, war mir jetzt eine Riesenfreude und Ehre. Ich meine, ich höre den Podcast seit vielen, vielen Jahren und ihn jetzt selber auch einmal wirklich dann zu moderieren, war jetzt schon was Besonderes. Ich war ehrlicherweise nervös, aber ich hoffe, ihr seid alle soweit zufrieden für meinen Moderationserstling. Und ja, und wie gesagt, ich freue mich darauf, noch viele weitere Ausgaben mit dir machen zu dürfen, Kevin.
Ja, ich mich auch.
Wunderbar. Dann schließen wir dieses Kapitel jetzt ab und ich wünsche allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und schließe jetzt ab mit den Worten, die ich so oft gehört habe. Keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.